Der zweite Teil über diesen Text, über das hohepriesterliche Gebet. Hohepriesterliche Gebet deshalb, weil die klassische Rolle des hohen Priesters im Alten Testament ja ist, einzutreten für das Volk Israel. Und hier tritt Jesus für seine Jünger, für seine Nachfolge ein und bittet für sie. Martin Luther, der große deutsche Reformator, hat über dieses Gebet sinngemäß gesagt, es ist wahrlich ein über die Maßen warmherziges Gebet, denn Jesus öffnet hierin die Tiefen seines Herzens, sowohl in der Beziehung zu uns als auch in der Beziehung zu seinem Vater, schüttet er sein Herz aus. Dieses Gebet klingt so ehrlich und so schlicht und ist dabei doch so tief, so reich, so weit. Niemand kann es je ergründen. Weil es so umfangreich ist, habe ich versucht, es etwas zusammenzufassen. Das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Ich gehe jetzt kurz nochmal durch. Drei Hauptthemen können wir hier ausmachen. Zum einen die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit von Sohn und Vater soll und wird auf der Erde sichtbar werden. Vater und Sohn sind eine Einheit und Jesus betet für die Menschen, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören. Ich habe dann versucht, weil ihr werdet es auch gemerkt haben, manche Aussagen wiederholen sich immer wieder. Es ist ja aus dem orientalischen Sprachraum, wo wichtige Dinge immer wieder von verschiedenen Seiten betrachtet werden, auf ähnliche Weise formuliert. Habe ich mal versucht, hier das zusammenzufassen, so eine kleine Inhaltsangabe zu machen zu diesen drei Hauptpunkten und habe dann auch noch, damit es uns persönlich betreffen kann, da wo Aussagen über die Jünger, über die Nachfolge Jesu getroffen sind, habe ich einfach wir eingesetzt, weil wir und uns, denn wir dürfen das ja für uns annehmen. Das war der Teil 1 hier. Da ging es beim letzten Mal um die Herrlichkeit von Sohn und Vater und wie sie auf der Erde sichtbar werden. Unten das Graue, das kommt heute. Ich möchte aber noch kurz zusammenfassen, oder die Zusammenfassung von das letzte Mal noch durchgehen. Jesu Herrlichkeit vom Vater auf der Erde. Sie äußert sich in erster Linie in seiner Erlösungsmacht. Dass Jesus der Einzige ist, der uns gerecht machen kann vor dem Vater. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Und obwohl das so ist, ich habe es so ausgedrückt, liegt diese Herrlichkeit Jesu quer zu den menschlichen Erwartungen und wird von vielen abgelehnt. Es ist halt so ein Zimmermann als Messias, ein Bauhandwerker. Das konnten sich viele Menschen nicht vorstellen. Dass sein oberstes Ziel nicht war, das Reich wiederherzustellen, die Unabhängigkeit von den Römern, einen eigenen Staat, wieder einen eigenen König zu haben. Das kam nicht gut an. Und dann, dass es um Sünde geht, ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ja, wir Menschen haben es gern, wenn es um Macht geht, um Fortschritt. Und vielleicht auch, dass wir gute Menschen sind und uns immer weiterentwickeln. Aber dass in erster Linie Jesus gekommen ist für Sünder, dass man Sünde einsehen muss und dass diese Macht und Herrlichkeit sich darin offenbart, dass wir von dieser Sünde erlöst werden, das schmeckt uns doch oft nicht so. Diese Herrlichkeit zeigt sich ganz stark darin, also ich gehe ja hier diese Spalte runter, dass er ganz für den Vater da ist. In seinem Leben dreht sich alles darum, den Willen des Vaters zu tun. Darin äußert sich das. Was heißt das? Er ist ganz für den Vater da. Er ist gehorsam in allem dem Vater gegenüber. Ja, und das spiegelt sich auch wieder. Wir sind ja diejenigen, die Herrlichkeit Jesu weitergeben. Wir sind nicht selber die, die Herrlichkeit haben, aber wir spiegeln sie praktisch wieder. Die Herrlichkeit Jesu bescheint uns und wir dürfen dieses Licht weitergeben an andere Menschen. Und darum ist auch analog hier, Jesu Herrlichkeit zeigt sich in der Macht, Menschen ewiges Leben zu schenken. Unser Auftrag ist es, dieses neue Leben, diese Erlösung anzubieten anderen Menschen. Und auch wir werden erfahren, so wie die Apostel auch, dass Menschen da manchmal andere Erwartungen haben. Wir kennen ja das Wohlstandsevangelium zum Beispiel auch, ne? Das so gepredigt wird, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gesund, dann hast du Geld, dann ist dein Leben praktisch ein strahlendes Wandeln auf sonnigen Höhen. Aber weil das eben nicht so ist, deshalb wird das Evangelium, das wahre Evangelium, oftmals abgelehnt, und das haben die Apostel erfahren, das hat ein Paulus erfahren, dass es Menschen gibt, die diese Wahrheit erkennen dürfen, und andere, die schlicht sagen, das ist Dummheit, das ist Unsinn. Und auch wir dürfen ganz für den Vater da sein, und es äußert sich darin, dass wir Jesus gegenüber gehorsam sind. Das haben wir auch in unserem Text ja gelesen. Wenn ihr mich liebt, dann tut ihr meinen Willen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Und wie schaffen wir das? Nun, das schaffen wir aus eigener Kraft gar nicht. Wir schaffen es, wenn wir uns erfüllen lassen von der Liebe Gottes. Das drückt Jesus auch aus in seinem Gebet. Und ich habe euch ja damals schon und heute jetzt auch nochmal diesen römischen Brunnen mitgebracht. So stelle ich mir das vor. Das ist ein Bild dafür, erfüllt zu sein von der Liebe Gottes. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest, dann wirst du ein Stück weit erfüllt mit der Liebe Gottes. Jedes Mal, wenn du betest vertrauensvoll zu ihm, wirst du erfüllt mit der Liebe Gottes. Jedes Mal, wenn du seinen Willen tust, wirst du erfüllt mit der Liebe Gottes. Man kann sich das so vorstellen. Hier die oberste Schale, das ist dein eigenes Herz, was hier erfüllt wird. Und irgendwann mal ist es gefüllt mit Gottes Liebe. Es fließt über und ja, ergießt sich vielleicht in die Gemeinde. Eigentlich müsste man dann sagen, hier sind ganz viele Schalen. Ne? Das sind die Leute der Gemeinde. Und aus ihrem Herzen fließt etwas in die nächste Schale. Die mittlere Schale könnte dann die Gemeinde sein. Es ist nichts, was wir tun müssen, sondern aus einem erfüllten Herzen geht es automatisch, dass das Wasser überläuft und andere Menschen davon berührt werden. Zuerst in der Gemeinde, und von der Gemeinde aus läuft dann die Liebe Gottes, die Herrlichkeit, alles das, was er schenken will, läuft dann in die nächste Schale, läuft dann in die Welt. Und so werden wir erfüllt, wird die Gemeinde erfüllt mit Geist, mit Liebe. Und so dürfen wir das dann auch der Welt weitergeben. Und zum Schluss der Zusammenfassung von Teil 1, Jesus, unser hoher Priester, was ich so schön fand, wie Jesus sagt, Vater, mach unsere Nachfolger, also uns durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dieses ganz für Gott da sein, finde ich eine wunderbare Definition für heilig. Ich habe lange irgendwie nicht verstanden, was ist eigentlich heilig. Und das kann man sagen, heilig heißt ganz für Gott da sein. Es gibt nichts Wichtigeres, es gibt nichts anderes als für Gott da sein. Und das ist ein schönes Bild, wenn ihr immer mal denkt, heilig, wenn es euch in einem Bibeltext auffällt, ganz für Gott da sein, ist ein sehr schöner Ausdruck, sehr prägnant. Kann man sich sehr gut merken. Ja, das war jetzt mal eine Zusammenfassung von Teil 1. Heute kommt Teil 2. Also praktisch das, was hier unten steht. Jesus und sein Vater sind eine Einheit und Jesus betet für uns. Hauptpunkt 2. Jesus und sein Vater sind eine Einheit. Ich habe das hier zusammengefasst. Alles, was Jesus hat, kommt vom Vater. Das finden wir in Vers 10, wo er sagt, alles, was mein ist, gehört dir. Und was dein ist, gehört mir. Alles, was Jesus sagt, kommt vom Vater. Vers 8. Denn ich habe ihnen, also den Jüngern, das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Vers 14. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Ja, hier sehen wir, alles, was Jesus sagt, kommt vom Vater. Alles, was Jesus tut, kommt vom Vater. Das habe ich so in eckige Klammern gesetzt, weil da haben wir in diesem Abschnitt, der Predigt zugrunde liegt, jetzt keine ganz starke Aussage. Vers 4 könnte man ranziehen, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Aber wenn wir uns den Bibeltext anschauen, gucken wir auf die ganze Schrift. Und in Johannes 5, Vers 19 sehen wir das klar, wo Jesus sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Also Jesus sagt, genau was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Menschen, die dem Vater gehören, gehören auch Jesus. Ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Sie gehören dir und du hast sie mir gegeben. Ja, ich und der Vater sind eins. Wie hat man sich das vorzustellen eigentlich? Das sind natürlich Dinge, die schnell mal aus unserer Vorstellungskraft herausfallen. Hat Jesus eine innere Stimme gehört? Hat er Visionen gesehen? Wir wissen ja, dass Jesus jeden Morgen eine Gebetszeit gemacht hat. Hat er da eine direkte Stimme gehört? Oder war es einfach so, dass die Schriften so lebendig waren, so aussagekräftig, dass er sagen konnte, wenn ich die Schrift betrachte, dann kann ich eigentlich genau beurteilen, was Gott jetzt sagt. Wir haben da so ein Beispiel, wenn wir uns Josua betrachten. Josua ist ein Vorläufer von Jesus. Er ist jemand im Alten Testament, der einen ähnlichen Namen trägt. Und der auch das Volk Gottes geleitet hat, der es gerettet hat ein Stück weit. Da wird gesagt in Josua 1, Vers 8, du sollst die Weisungen des Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Das hört sich eigentlich so an, wie wenn Josua die 5 Bücher Mose auswendig konnte und sie ständig vor sich hergesagt hat und immer drüber nachgedacht hat. Und jedes Mal, wenn eine Entscheidung zu treffen war für das Volk, dann konnte er auch zurückgreifen und hat sich leiten lassen durch das Wort Gottes. Wir wissen, dass Jesus bereits mit 12 Jahren den Schriftgelehrten im Tempel Fragen gestellt hat, wo sie in höchstes Erstaunen versetzt wurden. Ich weiß es gar nicht, ich habe mir überlegt, wer ist eigentlich 12 Jahre von uns? Ist 12 Jahre, dann trifft es genau auf dich zu. Also in dem Alter von Roman, Roman geht zu einem Theologieprofessor, das wäre so vielleicht die Situation heute, geht zu einem Theologieprofessor und stellt ihm eine Frage und er sagt, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt und ich kann sie dir auch gar nicht gleich beantworten. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Da muss ich erst mal vielleicht eine Forschung drüber anstellen, was das bedeutet mit 12 Jahren. Wir können davon ausgehen, dass Jesus die Schrift komplett auch auswendig konnte. Das war früher gar nichts Besonderes zur Zeit von Jesus. Die Pharisäer, bei den Pharisäern war es üblich, dass jeder das gesamte Wort Gottes, also das damalige Alte Testament, auswendig konnte. Und das öffentliche Wirken von Jesus begann ja noch 18 Jahre später. Also schon mit 12 Jahren war er so weit, dass die damalige Elite, weil das waren die Schriftgelehrten in Jerusalem, die damalige theologische Elite, dass sie gesagt haben, also so eine Frage, solche Gedanken, das haben wir noch gar nicht gehört. Und dann waren es ja noch 18 Jahre, bis Jesus dann mit 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst begann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein jahrzehntelanges Nachdenken über die Schrift, die Leitung des Heiligen Geistes, dass die ihn so geprägt hat, dass das alles so präsent in ihm war, dass er durchaus sagen konnte, wenn ich diese Situation sehe, dann weiß ich genau, was der Vater jetzt dazu sagen würde, weiß ich genau, wie er jetzt handeln würde. Und die Menschen haben es auch erkannt. In Matthäus 13, Vers 54 kommt er in seinen Heimatort und da fragen die Zuhörer, die ihn reden hören, wo hat er diese Weisheit her? Wie es auch sei, ob jetzt Jesus direkt eine Stimme gehört hat vom Vater oder ob es einfach seine Bibelkenntnis war, seine Schriftkenntnis, ich sehe es als einen Ansporn, dass wir als Nachfolger Jesu die Bibel so gut wie möglich kennenlernen, viel über sie nachdenken und mit unserem Herrn in einer ständigen Kommunikation über sein Wort stehen. Hauptpunkt 2, 3, ja, in dem für heute der zweite Punkt, aber in der Gesamtgliederung, der Hauptpunkt 3, Jesus betet für uns. Ich finde es ein ganz besonderes Zeichen seiner Liebe, dass Jesus damals schon an die Menschen gedacht hat, die mal auf dem Weg, den er vorgezeichnet hat, in Hunderten, in Tausenden von Jahren später, für sie betet, also auch für uns betet. Jesus betet für dich und mich, du bist auf seinem Herzen. Er betet heute noch für uns. Und wir sind durch ihn am Thron Gottes sehr gut vertreten. Wenn wir uns mal überlegen, Jesus ist nicht mehr auf der Erde, Jesus ist jetzt beim Vater, er ist auf einem Ehrenplatz, er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat es selbst angekündigt. In Lukas 22, Vers 69 sagt er, von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Also er kündigt das an, seinen Jüngern. Und wir lesen es dann auch, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, bei der Steinigung von dem Diakon Stephanus, der erste Märtyrer. Da darf Stephanus einen Blick in den Himmel tun. Und da sieht er genau das, was Jesus angekündigt hat. Aber Stephanus, so lesen wir es in Apostelgeschichte 7, Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Zwei Dinge können wir an diesem Bericht ablesen. Das erste, Jesus hat eine intensive, eine emotionale Beziehung zu seinen Jüngern. Er ist nicht einfach ein Anwalt. Es ist nicht so, dass er sagt, so, sitzt da vielleicht neben Gott, hat seinen Aktenkoffer auf den Knien und sagt, nächster Fall, Stephanus gegen den Hohen Rat, wir verhandeln diese und jene Sache. Nein, Jesus ist aufgestanden von seinem Ehrenplatz. Normalerweise ist es ja so, ein Herrscher sitzt. Er sitzt auf seinem Thron und die Untergebenen, sie stehen, beziehungsweise sie werfen sich sogar voll Ehrfurcht vor ihm nieder. Und hier ist es so, Jesus sieht, was mit Stephanus passiert. Er ist bewegt davon. Er steht auf und schaut auf seinen Jünger. Und er ist nicht distanziert, er ist nicht nüchtern, sondern er nimmt Anteil an dieser Situation. Er nimmt auch Anteil an dem, was uns passiert, an unserem Schicksal. Er ist ein hoher Priester, der nicht unten ist und ein Opfer bringt, entfernt von Gott, sondern er ist ein hoher Priester, der direkt neben Gott sitzt und sein Ohr hat. Das Zweite ist, was können wir von dieser Fürsprache erwarten? Das hört sich ja zunächst mal recht gut an, aber die spannende Frage ist, wie geht es weiter mit Stephanus? Nun, er wird gesteinigt und stirbt. Moment mal, steht es wirklich so in der Bibel? Er wird gesteinigt und stirbt? Mal abgesehen davon, dass Stephanus nicht darum gebetet hat, aus der Todesgefahr gerettet zu werden, aber müsste nicht, wenn Jesus schon da steht und diese Situation sieht, müsste er nicht ein Sondereinsatzkommando von Engeln losstürmen und Stephanus da raushauen? Also wie kann es sein, dass Jesus Anteil nimmt und Stephanus stirbt? Auf so eine Fürsprache können wir auf so eine Fürsprache nicht eigentlich dann auch verzichten? Jesus sagt auf der einen Seite, ich bin immer bei euch. Aber er sagt auch, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Stephanus wurde getötet, der Apostel Jakobus wurde auch bald darauf getötet. Petrus und Johannes dagegen kamen durch ein Wunder aus dem Gefängnis frei. Wie können wir das einschätzen? Was bewirkt die Fürsprache Jesu denn? Ich glaube, die Fürsprache Jesu bewirkt, dass unser Wille, die Wille der Gläubigen, der Nachfolger, sich an den Willen Gottes anpasst. Dass wir sagen, ja, Vater, wenn du das willst, dann will ich das auch. Und das scheint Stephanus auch gelungen zu sein. Er scheint es akzeptiert zu haben. Er bittet nicht darum, aus dieser Situation gerettet zu werden, sondern er bat darum, dass Gott seinen Mördern diese Sünde nicht anrechnet. Und insofern ist er ja ein großes Vorbild, dass er dieselbe Gesinnung hatte, die Jesus auch hatte, der dieselbe Gebet auch gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gottesbild hat sich diesbezüglich schon geändert. Ich glaube, vor 30 Jahren hätte ich diese Predigt so nicht gehalten. Da hätte ich gesagt, ich glaube daran, dass Gott seine Leute letztlich vor den allerschlimmsten Dingen bewahrt. Ich hätte es vielleicht auch noch vor 10 Jahren gesagt. Aber so die Lebenserfahrung der letzten Jahre, jetzt gar nicht in erster Linie, was ich erlebt habe, aber wenn man so schaut, was auf der Welt zugeht, was auch Gläubigen, was Christen so passiert, dann kann man durchaus sagen, dann sind da Dinge dabei, die zum Schlimmsten zählen, was man erleiden kann. Ich habe mir Folgendes gedacht: Gott gibt alles, um eine verlorene Welt zu erreichen. Der Vater hat seinen Sohn gegeben, seinen einzigen Sohn. Und der Vater hat in dieser Situation auch Stephanus dahin gegeben, sein geliebtes Kind Stephanus, um etwas zu erreichen, nämlich um die Welt zu erreichen, um ungläubige Menschen, Menschen, die nicht gerettet sind, um sie zu erreichen, hat er einen Menschen gegeben, der gerettet war. Es ist für uns nicht immer leicht zu akzeptieren, aber Gott in seiner Souveränität kann das tun, dass er einen Gläubigen leiden lässt bis hin zum Tod, um dadurch etwas Gutes, Rettung für Ungläubige zu erreichen. Anscheinend war das der beste Weg dafür und es war, wenn man es will, auch der fruchtbarste Weg für Stephanus. Das ist auch eine Sache, die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur Sieg. Die Herrlichkeit ist Leiden und Kampf und dann Sieg. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Wahrheit ist. Wir dürfen uns da keine Illusionen hingeben. Es ist so, dass zur Herrlichkeit Gottes, und das sehen wir an Jesus selber auch, dass dazu das Leiden dazugehört. Ich war vor 2 Jahren, 2018, war ich 3 Wochen im Krankenhaus. Das war mit viel Ängsten verbunden. Ich dachte, ja, in 2 Jahren kann es durchaus sein, je nachdem, wie sich es weiterentwickelt, dass du, tschüss Salome, alles Gute dir, Gottes Segen. Salome fährt zurück in die Schweiz auf die Bibelschule und muss zur Bahn. Dass ich dachte, ja, in 2 Jahren sitzt du vielleicht im Rollstuhl und kannst nicht mehr selber atmen. Das wäre so die schlimmste Variante gewesen von dem, was hätte sein können. Diese Ängste, diese Gedanken sind nicht ganz weg, aber wenn ich mich an diese 3 Wochen erinnere, seltsamerweise da im Krankenhaus, ich habe noch nie so viel in 3 Wochen mit Menschen über den Glauben und über Jesus gesprochen, als da, wo ich im Krankenhaus war. Insofern würde ich das wirklich so sagen, Herrlichkeit Gottes ist Leiden, aber auch in gewisser Weise Frucht und Sieg. Also als Fazit, Jesus ist unser einflussreicher Fürsprecher, ja, aber Gottes Wege bleiben immer Gottes Wege und die können durchaus Leiden für uns mit beinhalten. Worum betet Jesus nun? Was sind die Inhalte seines Gebetes? Wir sollen eine vollkommene Einheit sein, so wie Jesus und der Vater eine Einheit sind, um ein glaubwürdiges Zeugnis vor der Welt abzugeben. Wir können ja diese vollkommene Einheit zwischen Jesus und dem Vater nicht wirklich verstehen. Wir müssen sie aber ein Stück weit verstehen, weil wir sollen ja so eine Einheit sein. Wir, die wir in diesem Raum sind, sollen eine Einheit sein, ähnlich wie Jesus und der Vater. Verse 22 und 23. Ich habe ihnen, also den Jüngern, die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Was machen wir mit so einer Aussage? Wir können auf der einen Seite sagen, es ist eigentlich unmöglich. Wir werden es nie schaffen, wir sind ja voll die Versager. Oder wir können sagen, auf der anderen Seite, das kann so nicht sein. Es steht da zwar, aber es kann so nicht sein. Nun, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ich glaube, dass beides verkehrt ist. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus hier nicht den Ist, dass er nicht den Ist-Zustand sieht, sondern den Soll-Zustand. Er sieht das Ziel. Das Ziel für uns ist diese Einheit. Es ist das, was wir anstreben sollen. Wir müssen unser Leben ja ausrichten und dieses Leben in der Gemeinde sollen wir ausrichten an dieser Einheit, die wir haben sollen. Wenn wir noch nicht so weit sind, dann ist es so. Das können wir auch nicht anders erwarten, aber wichtig ist, dass wir wissen, dass wir es ansteuern sollen, dass wir alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben eine ähnliche Frage, wenn wir lesen, dieses sogenannte höchste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch dieses Gebot werden wir nie ganz erfüllen können und trotzdem ist es eine Richtschnur für uns. Eins sein bedeutet nicht völlig gleich, völlig gleichartig zu sein. Das heißt nicht, dass wir eine Uniform anhaben, ne, dass wir, wenn wir hier morgens in der Gemeinde wären, Sonntagmorgens, alle das Gleiche an. Männer ihre Uniform, Frauen ihre Uniform, dass wir alle genau das Gleiche denken, genau das Gleiche sagen. Das ist hier nicht mit gemeint. Es kann sogar gar nicht so sein, wenn wir an das Bild des Leibes für die Gemeinde denken. Ein Leib besteht aus den unterschiedlichen Gliedern. Und es muss auch so sein, weil ein Leib kann nur funktionieren, wenn sich diese Glieder ergänzen in ihren Fähigkeiten. Aber sie müssen eben dieses eine gemeinsame Ziel haben. Und was ist das gemeinsame Ziel? Was ist das Ziel eines Leibes? Zu funktionieren, zu überleben. Und das ist auch unser Ziel als Glieder am Leib Christi in der Gemeinde, dass unsere Gemeinde lebt, dass sie stark und kräftig ist und für den Herrn da ist. Hier, um das zu beurteilen oder um weiter darüber nachzudenken, hilft uns ein Blick in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Sind also, das Herz besteht sozusagen aus vier Herzkammern, also das menschliche Herz besteht aus vier Hohlräumen, zwei davon sind die Herzkammer, zwei sind die Vorhöfe. Wie ich das nachher jemand zu Andreas sagt und hat irgendwie gesagt, Martin hat gesagt, das Herz hätte vier Herzkammern, also ganz so ist es nicht, aber ich habe es mal so gebraucht. Das Herz der Gemeinde, Lehre, biblische Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen oder Abendmahlsfeier und das gemeinsame Gebet. Wenn man das so hört, also die Punkte sind ja klar, das brauchen wir nicht auszulegen, aber wenn man das hört, fragt man sich eigentlich ganz automatisch, ja, wie sieht es denn in unserer Gemeinschaft, wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Ich habe mich vorher gefragt, soll ich darauf eingehen, ist es angemessen? Aber es soll ja praktisch sein und ihr könnt ja auch durchaus auch mal über diese Punkte nachdenken, wie ihr das einschätzt. Ich bin sehr daran interessiert, eure Meinung dazu hören. Kommt auf mich zu, schreibt mir E-Mails, ruft mich an. Ich möchte es wirklich wissen, was ihr darüber denkt. Ich gebe euch mal meine Einschätzung. Und ja, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr denkt. Eins seiner Lehre. Es ist mein persönlicher Eindruck, dass wir hier ein großes Maß an Einigkeit haben. Die Stellung der Bibel, dass die Bibel die Autorität ist, dass wir uns daran halten wollen, auch so die Kernaussagen aus der Bibel, glaube ich, dass wir hier sehr einig sind, dass wir in den grundsätzlichen Glaubenssätzen wenig Unterschiede oder keine Unterschiede haben. Ein Fazit oder Schlussfolgerung ist hier, es gibt keinen Anlass zur Überheblichkeit, aber wir wollen und sollen dankbar sein dafür. Eins sein in der Gemeinschaft, es ist mein persönlicher Eindruck, Wir treffen uns ja relativ selten als Gemeinde, einmal in der Woche zum Gottesdienst. Aber wir haben die Hauskreise, wir haben Frauenstunde, wir haben Gebetsstunde, wir haben die Kreativnachmittage, dass wir uns doch relativ häufig treffen. Und ich habe mal vor ein paar Wochen eine nicht repräsentative Umfrage in unserem Hauskreis gemacht. Ich habe gefragt, wer hat unter der Woche außerhalb der Gemeindeveranstaltungen Kontakt mit einer anderen Person regelmäßig, dass man mal telefoniert, dass man fragt, wie geht's dir so? Und es hat mich positiv überrascht, dass eigentlich fast jeder gesagt hat, ja, es gibt jemanden, mit dem ich mich jede Woche treffe oder mit jeder Woche austausche, telefoniere, über die Gemeindeveranstaltung hinaus. Hier ist mein Fazit, macht weiter so, kümmert euch untereinander, tragt einer des anderen Last, seht auch auf die Belange der Schwester und des Bruders. Und wir haben es ja heute gehört, Fernanda, die 3 Verwandte verloren hat innerhalb von 10 Monaten. Das ist ein Beispiel, das ist ein Fall, hier können wir das umsetzen. Einer trage des anderen Last. Einssein im Abendmahl. Hier ist mein Eindruck, dass die Bedeutung des Abendmahls bei uns etwas zu niedrig ist. Ich habe mit mehreren Geschwistern gesprochen, Menschen, die in verschiedenen Gemeinden gewesen sind, nämlich in Gemeinden, wo es einmal im Monat Abendmahl gibt und andere Gemeinden, wo jeden Sonntag Abendmahl ist. Wenn ich das so höre, jeden Sonntagabendmahl, sagt mein Gefühl irgendwie, ach, das ist ein bisschen viel. Läuft dieses nicht tot? Gewöhnt man sich da nicht zu sehr dran? Aber mein Verstand, wenn ich in die Schrift reinschaue, ist, dass die ersten Christen mehr Wert auf das Abendmahl gelegt haben. Aber zunächst mal, ich habe mit Leuten gesprochen, die jetzt in einer Gemeinde sind, wo das ist, und sie sagen, ich habe auch so gedacht wie du, also wie ich jetzt, dass es doch zu oft ist, aber ich habe es wirklich schätzen gelernt. Ich freue mich jeden Sonntag auf das Abendmahl. Es gibt mir eine Fokussierung auf das Wesentliche, auf das Werk des Herrn. Ne? Wie wir gesagt haben, Herrlichkeit zeigt sich ganz stark daran, dass Jesus gelitten ist, dass er die Macht hat zu retten. Und sie haben mir hier ein sehr positives Feedback gegeben. Bei uns ist es ja so, einmal im Monat Abendmahl im Sonntagsgottesdienst, einmal in der Gebetsstunde. Mir wäre es ein Anliegen, irgendwie jetzt das Abendmahl stärker in den Vordergrund zu rücken. Ihr merkt schon, irgendwie, ich habe jetzt auch noch keine Idee, aber vielleicht habt ihr ja Ideen. Würde mich freuen, wenn ihr hier mitdenken würdet und vielleicht auch euch hier einbringen. Wir sehen es, wie die ersten Christen das gehandhabt haben, Tag für Tag, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Tag für Tag waren die Jünger einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Also man kann sich das so vorstellen, die sind morgens zusammen in den Tempel gegangen, haben dort den Gottesdienst mitgemacht, sind dann ihrer Arbeit nachgegangen und haben sich abends dann in den Häusern getroffen, haben das Abendmahl gefeiert, haben sich an das Werk des Herrn erinnert und haben auch zusammen zu Abend gegessen. Fazit: Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, ob und wie wir dem Abendmahl mehr Raum geben können in der Gemeinde. Wäre ein Anstoß von meiner Seite aus. Letzter Punkt, Einssein im Gebet. Es ist mein persönlicher Eindruck, leider, dass wir das Gebet nicht ernst genug nehmen in unserer Gemeinde. Muss das so sagen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie überheblich sagen, sondern einfach so, wie es mir auf dem Herzen liegt. Es ist so, Gebet ist ein ständiger Kampf. Gebet ist angefochten, das beständige Gebet, das ernsthafte Gebet ist ein Kampf. Aber das ist keine Ausrede. Oswald Sanders hat mal gesagt, wenn du einen Christen demütigen willst, dann frage ihn nach seinem Gebetsleben. Also viele Christen müssen dann sagen, ja, ich weiß, ich sollte mehr beten. Ich habe in der Biografie eines Missionskandidaten, der später Missionar war, aus dem 19. Jahrhundert, die Biografie habe ich gelesen, und er hat Folgendes geschrieben. Nach dem Abendgebet zusammen mit Glaubensbrüdern war meine Gemeinschaft mit Gott so wunderbar, dass ich bis über Mitternacht hinaus weiter betete. Dann pflegte ich in das Zimmer eines Bruders zu gehen und wir beteten weiter bis 1 oder 2 Uhr morgens. Selbst dann war ich noch so voller Freude, dass ich nicht schlafen konnte. Und morgens um 6 Uhr war ich schon wieder aufgestanden, um die Brüder zum Gebet zusammenzurufen. Wenn ich das so lese, dann frage ich, reden wir vom Gleichen? Also das, was er Gebet nennt und was ihm so viel Freude macht, wo es ihn so hinzieht, und das, was ich Gebet nenne, wo ich dann nach einer Viertelstunde denke, ja, jetzt habe ich eigentlich für alles gebetet, jetzt kann ich dann auch wieder aufhören, mir fehlt auch gar nichts mehr ein. Ist das überhaupt das Gleiche? Natürlich ist es das Gleiche und es ist auch nicht mein Wunsch und Anliegen, euch jetzt hier zu entmutigen, sondern zu ermutigen, auch mich selber zu ermutigen, was möglich ist. Zu sehen, was möglich ist, dass es einen Gebetsgeist gibt, der sagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr aufhören. Ich muss mich richtig zwingen, aufzuhören zu beten. Das ist natürlich eine Übung, das ist eine Übung über die Jahre, das kommt nicht von heute auf morgen. Aber ich möchte euch einfach da ermutigen, weil wenn man auch über dieses Leben des Mannes noch weiter dann liest, er hat es sein ganzes Leben durchgehalten und hat also tausende von Gebetserhörungen dann auch erlebt. Lasst uns gemeinsam die Gebetsschätze heben. Schaut, wir haben 2-mal im Monat haben wir gemeinsames Gebet. Das ist nicht viel. Wenn sich jeder, der jetzt nicht sowieso schon immer zum Gebet kommt, vornimmt, einmal im Monat dabei zu sein, dann fände ich das eine Sache, von der ich erwarte, dass sie uns als ganze Gemeinde weiterbringt und jeden persönlich sowieso. Denkt drüber nach und lasst euch ermutigen, das Gebet unserer Gemeinde zu stärken und auch euer Gebetsleben zu stärken. Das waren die 4 Punkte, die 4 Herzkammern, auch wenn es keine 4 Herzkammern jetzt dann so gibt, der Gemeinde. Jesus betet dafür, dass wir eins sind und wir können uns die Gemeinde als ein lebendiger, fitter, tatkräftiger Körper vorstellen. Und für was ist dieser Körper da? Was ist sein Ziel? Der letzte Punkt hier unten. Wir sind Botschafter von Jesus für die Welt, die das Wort der Wahrheit weitersagen. Zweck ist die Herrlichkeit Jesu in der Welt sichtbar machen, Botschafter sein, Menschen das ewige Leben anzubieten. Wenn wir uns nochmal zurückbesinnen auf Stephanus, was dann war, dann staune ich über die Christen der ersten Gemeinde. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus war mit der Hinrichtung des Stephanus völlig einverstanden, ne? Der spätere Paulus, hier noch Saulus genannt. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Jetzt versetzen wir uns mal in die Situation. Du bist gerade geflohen aus deiner Heimatstadt. Du hast vielleicht das Haus zurücklassen müssen, was du dir mühsam erarbeitet hast. Geschwister aus deiner Gemeinde sitzen im Gefängnis und haben das Todesurteil zu erwarten. Du selber weißt gar nicht, wie es weitergeht. Du hast deine Arbeitsstelle verloren. Du wirst wahrscheinlich an deine Arbeitsstelle gar nicht zurückkehren können. Bist vielleicht untergekommen bei Freunden oder Verwandten. Was wirst du jetzt tun? Wirst du dich erstmal sammeln und wirst dann versuchen, dein Leben neu aufzubauen? Aber wirst doch wahrscheinlich erstmal den Ball ein bisschen flach halten, was so Evangelisation und Verkündigung betrifft. Weil gerade eben bist du vertrieben worden, hast du alles verloren. Und genau das Gegenteil passiert hier. Das sind Menschen, die standen vor dem Nichts um ihres Glaubens willen. Und was machen sie? Sie verkündigen das Evangelium. Also ich finde es wirklich hammerhart. Die Entschlossenheit, das Wort der Wahrheit weiterzusagen, war ungebrochen. Wir können das dann weiter sehen. Die zerstreuten Gläubigen machten das Evangelium bekannt überall, wo sie waren. In Judäa, in Samaria. Sie mussten fliehen bis nach Phönizien, bis auf die Insel Zypern. Und überall dort entstanden aber Gemeinden. In den Großstädten rings um Israel sammelten sich die Gläubigen. Als Paulus/Saulus nach Damaskus kam, waren da schon Gläubige. In Antiochia, im Norden, im heutigen Libanon, wurde sogar die erste heidenchristliche Gemeinde gegründet. Also Heiden wurden da in das Heil mit einbezogen. Alles durch diese verfolgten, geflüchteten Gläubigen, die sich nicht das haben verbieten lassen, das Evangelium zu verkündigen. Durch Philippus wurde ein hoher Beamter der äthiopischen Königin gläubig und das Evangelium wurde bis nach Ostafrika getragen. Und in Jerusalem bildete sich in kürzester Zeit eine neue Gemeinde. Wenn ich an die erste Gemeinde denke, diesen Leib der ersten Gemeinde, dann muss ich fast wie an so einen Kampfsportler denken. Ja, ein Kampfsportler, gestellt durch das Trainingsprogramm, biblische Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, der dadurch fit gemacht worden ist und der praktisch unaufhaltsam kämpft für die Ausbreitung des Evangeliums. Fast so ein bisschen wie ein Terminator. Ich weiß nicht, wer den Film Terminator kennt. Also kriegt einen Schlag nach dem anderen, aber ist nicht auszuschalten. Steht auf, kämpft weiter. So, irgendwie kam mir das, so stelle ich mir diesen Leib Christi vor, die erste Gemeinde in Jerusalem, in Israel, wie sie gelebt haben, finde ich sehr bewundernswert. Und es gibt da die Verheißung, sie wird nicht vom Teufel überwältigt werden. Manchmal habe ich schon den Eindruck, hier und heute, dass der Böse den Kampf gewinnt. Dass doch vieles Böse auch bis in die Gemeinde reingeht, viel Lauheit, viel falsche Entscheidungen, wo man Dinge tut und in der Gemeinde vertritt, die aus der Bibel überhaupt nicht zu begründen sind. Und es ist schon die Frage, ob die lange Zeit des Wohlstands und des Werteverfalls nicht auch auf die Gemeinde heutzutage so gewirkt hat, dass aus dem Kampfsportler eine Couch Potato geworden ist. Couch Potato, weiß ich gar nicht, was ist da die Übersetzung? Weichei vielleicht, ne? Früher, da man sieht, wie die Jerusalem-Gemeinde gekämpft hat und heute Gemeinde in Deutschland, ist das noch dieser Kampfsportler oder ist es mehr ein Weichei? Ich habe vor kurzem in meinem christlichen Vortrag einen Spruch gehört, die Gläubigen aus der westlichen Welt werden mit den Füßen voran entrückt werden. Warum? Weil sie sich so lange an ihrem Besitz festgehalten haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sarkastisch, aber trifft es vielleicht. Ne? Wir halten uns so, ich fand es auch interessant, vorhin haben wir ja gelacht, als Eugen gesagt hat, ja, dieser Kreislauf, ne, was die Hinduisten denken, endlich erlöst sein aus diesem Kreislauf, sich immer weiter hocharbeiten und irgendwann ins Nirvana eingehen. Und da haben wir gelacht, als Eugen so gesagt hat, ja, dass dieser schreckliche Kreislauf durchbrochen wird, weil wir empfinden es gar nicht allzu schrecklich. Empfinden wir, eigentlich geht es uns doch ganz gut. Halten wir uns zu sehr fest hier an unserem irdischen Reichtum? Das sind so Fragen. Wir dürfen allerdings, wenn wir die Situation der Gemeinde beurteilen, nicht nur nach Deutschland, nach Europa gucken, Südamerika, Asien, gerade China, Indien, die Gemeinden wachsen, die Gemeinden kämpfen. Weltweit gesehen ist der Glaube an den Herrn Jesus immer noch im Vormarsch. Aber ich möchte uns herausfordern, von der Couch aufzustehen. Dieses Trainingsprogramm, ich will es nicht nochmal wiederholen, dann durchzuführen und wirklich Kämpfer zu werden für den Herr Jesus, für seine Herrlichkeit hier sichtbar zu machen in der Gemeinde, durch die Gemeinde. Lieben Geschwister, Jesus betet für uns jetzt. In diesem Moment betet Jesus für dich und für uns. Er hat uns die Herrlichkeit des Vaters erworben. Er hat uns diese Herrlichkeit geschenkt. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns erfüllen lassen von seiner Liebe. Wir können durch biblische Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet Kraft erlangen. Kraft und Freude, um Menschen das Heil in Jesus Christus anzubieten. Es gibt keinen Grund zu resignieren. Und ich schließe mit einem Satz, den der Helge Keil, das war der Referent unserer letzten Gemeindefreizeit, hat er unter jeder seiner E-Mails stehen. Es gibt nichts Schöneres, als Gott beim Wirken zuzuschauen. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Amen.